Freunde und Familie verdrehen schon die Augen, wenn du mit deinem Thema ankommst. Seit Monaten kommst du nicht weiter. Journaling, Gespräche, Mentorinnen und du stehst wieder am Anfang. Geh doch mal zum Coach.
Herz-Hirn-Haltung. Der Podcast für Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen, die mehr wollen, als nur zu funktionieren. Ich bin Neurologin Anne Brzezinski. Das Leben in Krankenversorgung und Forschung kenne ich wie meine Westentasche. In diesem Podcast bekommst du kluge Gedanken, mit denen du zur Gestalterin deiner Arbeitswelt wirst. Du willst ehrliche Einblicke und echte Lösungen? Dann bleib dran.
Hallo, willkommen bei Herz-Hirn-Haltung und heute geht's darum, warum eigentlich zum Coach? Du haderst mit dir und kommst seit Monaten nicht weiter. Freunde, Partner und Familie verdrehen schon die Augen, wenn du mit deinem Thema wieder ankommst. Da findest du dich wieder. Hier könnte ein Coaching für dich die richtige Situation sein. Coaching für Ärztinnen und Ärzte wird in vielen Fällen dann als besonders hilfreich wahrgenommen, wenn der Coach selber Feldkenntnis besitzt, wie es im im Coaching-Schnack heißt, und sich zumindest mit den Rahmenstrukturen und der Mikropolitik im Gesundheitswesen zumindest ansatzweise auskennt. Wie findest du einen guten Coach? Frag doch zum Beispiel bei deiner Fachgesellschaft oder im Mentoring-Programm nach, wie es bei Neurologen ein Netzwerk gibt oder auch bei den Chirurginnen. Heute wollen wir uns drei Punkte angucken, die ich mal exemplarisch rausgenommen habe, weil sie tatsächlich bei mir in den Einzelberatungen oft eine Rolle spielen. Erstens die berufliche Weiterentwicklung, zweitens Konflikte in hierarchisch abhängigen Verhältnissen und drittens Aufstieg im Team. Erstens die berufliche Weiterentwicklung. Tatsächlich kommen viele Leute zu mir, die sagen, ich habe dies ausprobiert, ich habe das ausprobiert, es hat mich alles nicht so glücklich gemacht und jetzt bin ich da, aber auch unzufrieden und eigentlich will ich was ganz anderes. Und naja, so geht das dann seit Monaten. Die Jobzufriedenheit sinkt, die Lebensqualität auch, der Schlaf wird schlechter. Irgendwann sind dann halt alle schon genervt. Irgendwie ist aber trotzdem irgendwie so keine Lösung in Sicht. Man hat schon alles ausprobiert, Listen geschrieben und so weiter. Aber irgendwie kommen da Herz und Hirn nicht voreinander und irgendwie will da so gar keine Lösung in Sichtweise stehen. Das ist gar nicht so selten und irgendwie auch ziemlich medizinertypisch. Wir hängen da ewig in irgendwelchen Qualifikationsmühlen drin. Das Studium, schön die 6 Jahre durchziehen, immer voll auf Anschlag, immer auf Leistungen. Und die Frage, was will ich, was kann ich, stellt sich da oftmals gar nicht. Dann geht's hinein in die Weiterbildung, wieder für 5 Jahre oder an den Universitäten halt auch mal 8. Wenn dann noch irgendwie Mutterschutz, Elternzeit dabei ist, dann halt auch gerne mal 10 oder noch länger. Und in der Zeit ist ja das Ziel klar. Deswegen muss man da auch nichts in Frage stellen und es gibt auch keine anderen Wege, die da zu erkunden sind. Das ist erstmal so die Ausgangsbasis. Dabei ist so die Frage nach, wer bin ich überhaupt? Was für Werte will ich tatsächlich jeden Tag leben? Wie viel möchte ich eventuell arbeiten? Und das kann sich natürlich auch lebensphasenspezifisch auch nochmal ändern. Dann, was kann ich besonders gut? Das sind alles so Fragen, die sich tatsächlich oft erst mit Mitte 30 stellen. Und ich habe das Gefühl, dass da halt andere Jobbranchen zumindest früher dran sind, diese Fragen für sich selber zu beantworten. Was dann auch noch erschwerenderweise dazu kommt, ist so dieser Glaubenssatz, woanders kann man keine Medizin machen. Das ist an Universitätskliniken ganz besonders ausgeprägt, aber auch im Krankenhaus. Und da wird dann immer mit so einem gewissen Argwohn in die anderen Branchen und Bereiche geguckt, sodass man da irgendwie immer denkt, nee, also da ist es langweilig und da haben die ja gar keine Methoden und Untersuchungsmöglichkeiten. Und irgendwie denkt man immer, nein, also diese Option, die kann es nicht sein, da kann man nicht richtig arbeiten. Dabei ist es eigentlich besonders dann sehr interessant, Netzwerke zu bilden und einfach mal Erfahrungsberichte aus anderen Bereichen zu hören und da für sich zu prüfen, schwingt es mit mir, hilft es, sind das Szenarien, die bei mir irgendwas anstoßen, die mir gute Bilder machen, die mir vielleicht Freude bereiten, wo ich denke, das könnte mir auch Spaß machen. Und da mal weiter zu gucken, ob es da Wege für mich selber gibt. Was dem Ganzen auch noch oftmals ein i-Tüpfelchen aufsetzt, ist so diese paternalistische Einstellung in diesen hierarchischen Systemen von Vorgesetzten, Chef und Chefinnen, OberärztInnen Ich weiß, welcher der einzig wahre Karriereweg für dich ist. Manchmal ist das Oberärztin, Oberarzt, Forschung, Habilitation, dann den Weg auf die Chefarztposition, so wie ja die Vorgesetzten selbst das halt gemacht haben. Und wenn dann aber irgendwie so die leisen Zweifel sich in diesen Karriereweg reinschleichen, dann passiert da oft unmerklich so ein Entfremdungserleben, dass man sagt, ja, das ist zwar der vorgezeichnete Weg und ich habe das auch immer allen erzählt, dass ich das so machen wollte, aber irgendwie merke ich, das stimmt für mich nicht. Und dann ist da oft schon ganz tief internalisiert dieses Sollen, diese Idee von außen, was da gut für einen wäre. Vielleicht hat man ja sogar auch richtig viel Zeit und Energie in diesen Weg rein investiert und trotzdem mehren sich so die leisen Zweifel, das möchte ich eigentlich gar nicht. Das kann ganz subtil sein und dann da wieder rauszufinden und vor allen Dingen auch der eigenen Stimme zu vertrauen, das kann ganz schön Kraft und Mut kosten. Und da begleite ich die Leute wirklich gerne dabei, die da zu mir kommen, weil es immer wieder so eine Rückführung zu dem ist, wer bin ich überhaupt und auch was macht mich einzigartig, auch weil es zurück in die eigene Kraft führt und deswegen ist das so einer der Themen, die ich am liebsten mache und übrigens ja auch in meinem Workshop Karriere- und Potenzialentwicklung in einem Tagesworkshop anbiete. Der zweite Punkt, das sind Konflikte in hierarchisch abhängigen Verhältnissen. Das kennen wir in der Regel ziemlich gut. Denn Hierarchie, das kennen wir im Krankenhaus sowieso, das hat seine Vorteile, das ist ganz wichtig für schnelle Entscheidungen, die dann auch abgesichert sind, was die Verantwortung angeht, damit auch eine gewisse Form der Rechtssicherheit schafft und damit hohe Vorteile bietet. Und gleichzeitig befinden wir uns natürlich in einem Feld, wo mit Zuckerbrot und Peitsche gearbeitet wird. Die Möhre hängt da immer vor der Nase der Assistentenschaft, aber auch die Oberärzteschaft wird da mit zahlreichen Möhren durch die verschiedensten Aufgabengebiete geführt und Gefolgschaft wird da in erster Linie über Gratifikation hergestellt. Das kann man natürlich gut finden, wenn man halt an der richtigen Stelle steht und vielleicht den richtigen Draht zum Chef oder zur Chefin hat. Wenn da aber natürlich dann Konflikte auftreten, wird's schwierig, weil einiges in Gefahr gerät. Ein klassischer Streit wäre jetzt um die Autorenschaft oder Konflikte bei Doktorarbeiten, wenn da Texte ewig nicht gelesen werden. Das ist auch ein Thema für die WissenschaftlerInnen unter den Hörenden. Und dadurch, dass man da sich oft in Abhängigkeiten befindet, kriegt man dann die entsprechende Rotation auf die Intensivstation oder ins EMG. Welche Position kriegt man dann nach der Elternzeit zum Wiedereinstieg angeboten? Ist das eine, die man braucht für die Weiterbildung oder ist es irgendwie so ein Abstellgleis? Wie viel Entwicklungsmöglichkeit hat man dann da? Ist es die begehrte Intensivrotation und so weiter? Da wird natürlich immer mit verhandelt und gewünschtes Verhalten erzeugt. Wenn dann da ein Konflikt auftritt, und das passiert ja auch häufiger, denn auch in der Medizin wird gespart, auch da werden Stellen dann reduziert, sodass man sich dann von Personal interessanterweise dann auch mal trennen muss. Und da wird dann ja auch ganz häufig sehr persönlich agiert. Dann wird nämlich nicht gesagt, hier unsere organisationalen Notwendigkeiten bedingen, dass wir einen von euch rausschmeißen werden und irgendeinen wird es treffen, obwohl er gute Arbeit gemacht hat, sondern das wird dann oft gerechtfertigt mit, nein, der oder die war ja auch gar nicht so gut, die hat ja auch gar nicht so gute Arbeit gemacht und erinnerst du dich nicht an die Situation im Nachtdienst, wo sie dann auch gar nicht wusste und so weiter und so fort. Und das ist ein Muster, das nennt man Personalisierung. Das habe ich auch in einem anderen Artikel und in einem LinkedIn-Artikel mal beschrieben, der da sehr viel Anklang gefunden hat. Das ist natürlich ein Muster, was sehr persönlich ist und wo man sich natürlich auch nur ganz schwer gegen wehren kann, beziehungsweise einfach da sehr verletzlich ist, weil also die eigene Kompetenz in Frage gestellt wird, die fachliche Kompetenz, aber auch die persönliche Kompetenz. wenn so ein Konflikt irgendwie droht, lohnt es sich halt sehr vorausschauend und taktierend zu handeln. Und sobald man da irgendwie spürt, dass die Luft dünner wird, halt schon einige Dinge zu machen, immer mal wieder ein Zwischenzeugnis anfordern, Gesprächsprotokolle anlegen, selber auf schriftliche Statements setzen, also da für sich seine eigenen Grenzen ausloten. Wie viel möchte ich kämpfen? Wie viel möchte ich auch einfach nicht kämpfen? Wie viel Sicherheit brauche ich? Wie viel Schutz? Sodass man da irgendwie durch solche sehr persönlich geführten Konflikte nicht so verletzt rausgeht. Oftmals geht das bis auf die ins Mark, das ist sehr verletzend. Oftmals halten da die Klinikstrukturen zusammen wie Pech und Schwefel, sodass man da nicht immer dazwischen kommt und sich da Verbündete in diesen Konflikt holen kann. Ich habe da auch einen Blogartikel auf meiner Seite, da könnt ihr auch nochmal reinschauen. Also ich habe solche Konflikte natürlich auch miterlebt, teilweise am eigenen Leib, teilweise halt auch von Coaches, aber auch von KollegInnen. Und was mir da eine wertvolle Ressource war, war immer meine Mitgliedschaft im Marburger Bund, weil da nach einem halben Jahr ja auch die Rechtsberatung drin enthalten ist. Und da habe ich doch ein und das andere Mal auch mit dem Jurist und mit der Juristin vom Marburger Bund gesprochen. In einer Situation war das für mich wirklich wie Fahrstuhlfahren. Also ich war im Keller und bin dann wieder ans Tageslicht, also einfach mal ins Erdgeschoss gefahren, von meinem psychischen Zustand, da noch einmal die Einschätzung von außen dann zu hören und zu wissen, was ist denn da die Sachlage und wie ist auch die juristische Lage dazu und sich davon nicht so ins Boxhorn zu jagen und da auch wieder so in die Selbstwirksamkeit zu kommen, das ist dann schon auch wahnsinnig wichtig. Ein Punkt, den man, finde ich, nicht selber rausfinden kann oder nur sehr, sehr schwer, ist so die Erkenntnis, wie systemisch derartige Konflikte in den äußeren organisationalen Strukturen verortet sind. Das ist total hilfreich, das zu erkennen, weil manchmal ist es einfach so, dass da sehr, sehr, sehr wenig davon in der eigenen Person begründet liegt, sondern viel mehr sich in den Strukturen, in den Entscheidungsgebaren der Organisation enthalten sind. Das erkennt man dann halt eben erst, wenn tatsächlich man da drauf guckt und so ein bisschen über den Tellerrand blickt und diese organisationalen Strukturen halt eben erkennt. Der dritte Punkt ist der Aufstieg im Team, was tatsächlich häufiger Beratungsinhalt ist. Und zwar geht das dann so, gestern noch Assistenzärztin und dann heute Oberärztin. Also gestern noch mit allen per Du und dann irgendwie jetzt sie. Das fühlt sich natürlich irgendwie komisch an. Und da braucht es ganz viel Rollenklarheit. Rollenklarheit ist für einen Coach natürlich irgendwie so eine völlige Selbstverständlichkeit und irgendwie so ein Begriff, der jetzt aber in der medizinischen Welt gar nicht so bekannt ist. Und das heißt einfach, sich klar zu machen, in welchen Rollen bin ich denn da unterwegs? Bin ich jetzt gerade in diesem Moment Kollegin? Bin ich in diesem Moment vielleicht Brandschutzbeauftragte oder Sicherheitsbeauftragte oder halt eben Vorgesetzte oder halt die Person, die die Entscheidungen dann auch trifft? Und in welchen Loyalitäten bin ich dann in der jeweiligen Rolle meinem jeweiligen Gegenüber verstrickt? Und das führt natürlich auch dann direkt zu den Fragen, aus welchen Gründen bitte ich jetzt um etwas oder aus welchen Gründen mache ich das jetzt nicht? Welche Konflikte führe ich? Welche vermeide ich? Wo braucht es jetzt hier eine Entscheidung? Wo darf ich was zurückdelegieren? Wie will ich führen? Auch wie trage ich Verantwortung? Wo kontrolliere ich? Wo vertraue ich? Was ist dann schon Micromanagement? Also, dass ich eigentlich die Aufgaben, die die Assistentenschaft übernehmen soll, selber mache oder selber kontrolliere. Und an welcher Stelle ist es einfach schlichtweg gefährlich, etwas nicht zu kontrollieren? Das sind natürlich so Fragen, die man durchaus für sich mal beleuchten kann. Denn letztlich geht damit ja auch dann die Frage einher, wie und wann kann ich abschalten? Was lässt mich ruhig schlafen? Auch tatsächlich die Frage, und das macht diesen Punkt tatsächlich zu einem sehr, sehr persönlichen, wie viel von mir und meinen Glaubenssätzen und auch guten und schlechten Erfahrungen stecken denn in meinen ganz persönlichen Entscheidungen. Und da lohnt es auch mal hinzugucken auf das, was man selber erlebt hat. Wovor möchte man die Menschen, die man da führt, also die Assistentinnen und Assistenten, gerne irgendwie schützen? Was ist aber auch hier wieder im System verordnet? Welche Rolle spiele ich da? Wo darf ich auf das System und die Struktur gucken? An welcher Stelle darf ich meinen ganz persönlichen Stil, meine ganz persönlichen Entscheidungen treffen? Da für sich Transparenz zu schaffen, Klarheit, eventuell auch sich selber besser zu verstehen, hilft oft, den Nachtschlaf wieder zu verbessern und selber Führung lebbar zu machen und erfolgreich umzusetzen. Wir alle helfen natürlich den ganzen Tag. Wir geben Ratschläge, erstellen Therapiepläne, sind die Profis und die Experten. Und dann sich selber an einen wenden, das liegt da irgendwie trotzdem ganz schön fern. Deswegen, wenn du dich da irgendwie wiedererkannt hast in einer der drei Situationen, auf meiner Webseite findest du insgesamt 15, die da aufgelistet sind, dann trau dich doch, mach ein unverbindliches Erstgespräch und überleg mal, ob du mit deiner Situation nicht eventuell beim Coach gut aufgehoben bist, dir einige Grübelschleifen sparen kannst, ein bisschen deine Fragen tiefer klären kannst und dir einiges an Lebenszeit für schöne Dinge des Lebens reservieren kannst. Also super, dass du wieder dabei warst bei Herz und Haltung, meinem Herzensprojekt, und ich freue mich, wenn du bald wieder dabei bist.